Sportfreunde, aufgepasst. Es ist Montag, der 31. August und auch in dieser Woche sprechen wir wieder über neue, alte Weltmeister. Ob Hockey, Rudern oder Kanu, Hauptsache Italien, würde Andi Möller sagen. Wir sagen aber eher Hauptsache Gold und blicken nach dem Rückblick auf Berlin, denn eine Heim-WM, die am Freitag startet und wir haben beide mit der gleichen Person gesprochen. Darüber gilt es zu sprechen und zwar mit meinem Center, der meine Fehlwürfe wieder auffängt und doch noch in zwei Punkte verwandelt, auch diese Woche in meiner Starting Five. Herzlich willkommen, Björn Jensen.
Oh, Konsti, überragend. Und du hast es genau richtig, weil zwei Punkte ist das Maximum. Drei habe ich noch nie geschafft.
Also, ja, das, wir wollen ja nicht übermäßig werden.
Nicht durchdrehen.
Nicht durchdrehen. Nee, machen wir nicht. Wer aber durchdrehen darf, von mir aus, und das gerne einige Tage, sind die deutschen Hockeyherren, denn sie verteidigen ihren WM-Titel in Wavre in Belgien durch einen, sagen wir, schnörkellosen 1-0-Sieg gegen Spanien. Siegtorschütze Michael Struthoff vom RW Köln macht den entscheidenden Treffer 1-0 in der Gruppenphase, noch 2-1 verloren gegen Spanien. Das Trauma wurde aber überwunden und sie sind wieder Weltmeister nach 3,5 Jahren, Titel verteidigt und das auch wieder, obwohl sie nicht in der Favoritenrolle waren. Überragendes Turnier, muss man glaube ich so sagen, abgezockt und sowas von verdient, überragend.
Ja, ganz, ganz klar, du hast es richtig und gut zusammengefasst, sie waren definitiv nicht Favorit. Und wenn man dann aber gesehen hat, wie sie sich im Turnierverlauf gesteigert haben, wie das bei deutschen Mannschaften ja häufig gesagt wird, dass sie Turniermannschaften sind, hier ist es wieder unter Beweis gestellt worden. Ich fand, also was mich vor allem wirklich begeistert hat, war die Geschlossenheit dieser Mannschaft. Es gibt eigentlich keinen Spieler so richtig herauszuheben, finde ich. Also die haben alle ihre Leistung gebracht, haben teilweise sind über ihre Leistungsgrenze gegangen, aber es war jetzt niemand dabei, wo man sagen muss, boah, das war jetzt der Superstar oder so. Die haben einen tollen Torwart, keine Frage. Aber das war eine geschlossene Mannschaftsleistung von Anfang bis Ende. Du schlägst im WM-Finale Spanien ohne Gegentor. Die hatten die Niederlande rausgehauen. Wir gehen in der Gruppenphase gegen Belgien ohne Gegentor raus. Das in dieses Halbfinale gegen Argentinien, wo man wirklich Willensstärke brauchte auch, das waren wirklich wieder ganz, ganz überragende Leistungen. Und wenn ich jemanden herausstreiche, dann würde ich, auch wenn er es sehr ungern hört, den Trainer herausstreichen, André Henning, der wieder einmal gezeigt hat, dass er in der Lage ist, und das hat er jetzt zum vierten Mal in Serie mit vier Finalteilnehmern bei großen Turnieren gezeigt, dass er in der Lage ist, seine Mannschaften so stark zu machen, dass sie ihr Optimum erreichen. Und das ist einfach ein Verdienst, für das André steht. Die Art und Weise, wie er sich vor seine Mannschaft stellt, wenn es mal nicht so läuft und wenn Erfolge gefeiert werden, sich immer total zurücknimmt und alles der Mannschaft zuschreibt, spricht auch Bände. Das ist schon auch vom Verhalten her einfach ein Vorbild. Den würde ich hervorheben, aber möchte er ja sowieso nicht. Insofern herzlichen Glückwunsch ans gesamte Team.
Ja, auch die Interviews nach den Spielen immer wirklich wholesome, würde man sagen. Also sehr, sehr auf den Punkt, völlig verständlich fürs Publikum. Und wie du schon gesagt hast, ne, die großen Trainer, die stellen das Team in den Vordergrund, wenn es gut läuft. Und wenn es schlecht läuft, stellen sie sich schützend vor das Team und ziehen alles auf sich. Ich glaube, da können sich einige Trainer oder Trainerinnen, was die Kommunikation oder sowas angeht, definitiv was anschauen. Und was das Trainieren natürlich anschaut, dass das Coaching auch, denn wie du schon gesagt hast, eine starke Teamleistung, hervorragende Matchpläne gehabt, in jedem Spiel Ruhe bewahrt, gesagt, Jungs, macht euch keine Sorgen, wir können das. Und sie konnten es. Ja,
genau, und auch nicht nervös geworden, wenn du 2-1 gegen Spanien verlierst, da in der Gruppenphase, dann klar, merkst du auf einmal, scheiße, wir müssen jetzt Australien schlagen, was ja eigentlich der schwerere Gegner ist, was man dachte, wenn man nicht wusste, dass die Spanier ins Finale kommen. Aber auch ruhig geblieben. Danach gesagt, ich habe die Mannschaft nicht erreicht mit meinem Coaching. Jetzt müssen wir es besser machen, haben es besser gemacht und du verlierst halt auch innerhalb eines Turniers nicht zweimal gegen Spanien. Das haben sie gezeigt. Ja, das braucht es.
Sehr gut. Also wirklich Top-Top-Leistung von allen Mann. Ich war gestern Abend noch ein bisschen mutig und dachte mir, naja, ich könnte es ja trotzdem nochmal versuchen. Wir haben immer wieder Sprachnachrichten eingeholt von sämtlichen Leuten. Und gestern um 23.50 Uhr, ich war schon kurz vorm Bett gehen, habe mir gedacht, naja, komm, ich versuche es einfach mal. Warum denn nicht? Und ich habe tatsächlich um kurz vor 12 habe ich dann noch eine Sprachnachricht bekommen von Christoph Rühr, der ein bisschen, ich glaube, aus den Feierlichkeiten berichtet. Wir hören mal
Geil.
rein.
Ist natürlich ein unglaubliches Gefühl, jetzt Back-to-Back World Championships geholt zu haben. Die Party ist im vollen Gange. Die wird natürlich auch noch bis in die Morgenstunden gehen und wahrscheinlich auch noch den Rest der Woche. Ja, mal wieder hatte uns niemand auf dem Schirm vor dem Turnier, weil wir in der Pro League wieder dünn drüber gemacht haben. Aber bei den wichtigen Turnieren sind wir da und holen jetzt wieder den Weltmeistertitel für Deutschland und sind natürlich sehr, sehr happy. Und jetzt wird gefeiert.
Ja, also ich glaube, er hat sich wirklich nochmal 30 Sekunden lang zusammengenommen, das Bier nochmal weggestellt. Man hört es im Hintergrund ein bisschen. Da war die Party schon am Toben, aber vielen Dank, Christoph, dass er uns das doch nochmal zugeschickt hat. Ja,
ja, Hut
spannend.
ab. Also um
Hut
die
ab, ne?
Uhrzeit noch so klar zu klingen, da spricht die Reife eines Familienvaters. Nein, aber es ist einfach, das ist, er hat ja vollkommen recht.
Ja.
Sie sind bei den wichtigen Turnieren da und wahrscheinlich, wenn du jetzt heute oder morgen anfragen würdest, würdest du genau den gleichen Hintergrund in der Sprachnachricht hören, weil das genau jetzt immer weitergeht.
Völlig
Und das ist
verdient.
ja auch gut so.
Wir wissen das von Olympischen Spielen. Die
Ja.
Hockey-Jungs und Mädels, die können feiern.
Ja,
Das ist
das können
bekannt.
sie. Ja,
Und
die
das
Mädels
dürfen sie
leider
auch.
nach dieser WM nicht. Das
Ja.
tut natürlich ein bisschen weh. Da ist natürlich jetzt mit Platz 6 und natürlich auch mit der Entlassung der Bundestrainerin Jannike Schobmann ein bisschen Arbeit, die vor denen liegt. Da bin ich mal sehr gespannt. Es gibt ja ein paar, die sagen, jetzt der Zeitpunkt ist schwierig, so kurz vor der Olympia-Quali mit so einem jungen Team da die Trainerin zu wechseln. Es scheint aber schon länger Rumor zu haben, was man so aus dem DHB hört, dass man im Prinzip eigentlich fast schon nach der Pro League überlegt hatte, sich von ihr zu trennen, also vor der WM. Die genauen Umstände, dazu weiß ich zu wenig, aber ein bisschen überrascht hat es mich schon.
Ja, 1-3 haben die nochmal gegen Indien gespielt dann. Und wie du schon sagst, ne, also Trainerin ist weg. Man muss natürlich jetzt schauen. Es ist nicht mehr viel Zeit bis LA, da jetzt nochmal jemand Neues zu etablieren. Und wie du schon sagst, die Quali, naja. Und auch die Pro League lief natürlich, glaube ich, nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und das war am Ende dann sogar noch knapp, nicht abzusteigen. Ja. Muss man sehen, ob das die richtige Entscheidung gewesen ist oder ob man vielleicht noch 1, 2 Jahre hätte probieren sollen. Das ist natürlich dann ein mutiger Schritt. Ja, mal schauen. Wir werden das verfolgen und hier natürlich auch berichten. Außerdem müssen wir berichten aus Amsterdam, denn da hat, wie wir eigentlich schon angekündigt haben, Olli Zeitler wieder Gold geholt im Einer. Ja, also wer soll den einholen, außer er selbst eigentlich? Unglaublich, erneut Weltmeister, ich glaube zum vierten Mal, wenn mich nicht alles täuscht.
Richtig.
Bärenstarke Leistung. Er hat es gesagt in einem Interview danach, nach Paris macht ihm alles ultra viel Spaß. Er muss niemandem mehr was beweisen, nur noch sich selbst. Und so fährt er auch alle Rennen gefühlt. Der fährt nur noch für sich und alle anderen kommen nicht mehr hinterher. Da muss man wirklich den Hut ja, heben für Olli Zeitler und seine Leistung im Moment.
Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen, obwohl der das ja gestern tatsächlich nochmal, ich will nicht sagen spannend, dazu hatte er zu weit einen Vorsprung, aber dass der Belarusse, der Jaron Szalai, da nochmal so rangekommen ist, nachdem der Vorsprung schon sehr groß war, fand ich schon ganz spannend, aber du hast vollkommen recht. Man hat wirklich das Gefühl, der fährt seine eigenen Rennen und toll, dass wir so einen Athleten haben und ja, ist ja letztendlich auch. Die einzige Goldmedaille in den olympischen Klassen, die der DRV geholt hat. Aber ja, das war vielleicht auch die erwartbarste. Und trotzdem muss man immer wieder sagen, das ist ja nie gesetzt, dass man das packt. Tolle Leistung. Ja.
Ja, es gab noch Silber für den Männer-Doppelvierer. Mark Weber, Felix Heinrich, Jonas Gelsen und Ole Hohensee holen Silber hinter Italien. Auch, finde ich, ein starkes Rennen gemacht. Und seit 11 Jahren gab es da keine Medaille mehr für diesen Doppelvierer. Das ist gar nicht schlecht. Und für den nicht-olympischen Leichtgewichts-Doppelzweier. Navin Shah und Maximilian Rühling. Da gab es ebenfalls Silber. Das ist leider nicht mehr olympisch. Diese Leichtgewichtsklassen wurden alle gestrichen. Das ist natürlich ja in dem Fall sehr doof für die beiden. Gab natürlich auch nochmal Diskussionen rund um die Förderungen etc., die natürlich jetzt wegfallen, da das nicht mehr olympisch ist. Da hängt natürlich immer ein bisschen was hinten dran. Außerdem, ich finde eigentlich ein ja, sehr gutes Ergebnis haben wir von unserem Männerachter gesehen, die beim unfassbar schnellen Rennen zwar nicht mehr vorne mitfahren konnten, aber ich sag mal, best of the rest wurden, nämlich Vierte hinter den Titelverteidigern aus den Niederlande, Olympiasieger Großbritannien und eben starken Australiern, fahren sie auf Rang 4 und ich finde, das ist ein Ergebnis, auf das sich wieder aufbauen lässt.
Ja, natürlich muss man trotzdem sagen, die Abstände nach vorne sind eben einfach noch so weit, dass man, wenn der Anspruch eine Medaille ist bei Olympia, sagen muss, da ist immer noch viel Arbeit, gar keine Frage. Ich finde aber auch, die haben, wenn man sieht, dass sie ja auch im Vorlauf, der am Samstag war, dann zwei krankheitsbedingte Ausfälle hatten und dann mit Halbfinale und Finale an einem Tag, haben sie, finde ich, auch sehr stabil sich präsentiert und wenn man sieht, dass die drei Medaillengewinner alle den alten bestehenden Weltrekord unterboten haben, den der Deutschlandachter ja mal aufgestellt hatte 2017, dann kann man sagen, ja, das war halt auch wirklich ein wahnsinnig schnelles Rennen und eine gute Leistung des Achters und überhaupt, dass auch die Vierer, sowohl die Vierer ohne beide als auch die beiden Doppelvierer in den A-Finals war schon mal sehr, sehr gut. Und zwei Goldmedaillen noch für die Paraklassen.
Die dürfen wir nicht vergessen.
Auch nicht unterschlagen.
Natürlich, wer auch sonst sollte wieder oben stehen, Katrin Marchand, natürlich wieder mit Valentin Lutz zusammen, verteidigen ihren WM-Titel. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Im März war sie noch in Cortina und ist dort war bei den Olympischen Winterspielen am Start. Und jetzt wird sie wieder Weltmeisterin im Parakanu. Überragend. Und außerdem dazu noch jetzt Mina Bier und Paul Umbach, die im Mixed-Doppelzweier, im Para-Mixed-Doppelzweier auch Weltmeister werden. Weltmeister und Weltmeisterin. Die haben uns den Medaillenspiegel ein bisschen verbessert, kann man so sagen. Ne? Also haben uns ein bisschen den Arsch gerettet, um doch noch auf Platz 2 zu kommen. War doch erfreuliche Ergebnisse vom Parakan.
Absolut, ja.
Ich habe gerade Parakanu gesagt.
So gut, ja, Pararudern, aber wir haben ja...
Pararudern, aber ich will ja, das ist ja das, wo ich hin will. Ich will ja zum Kanu-Rennsport.
Du willst eben, du warst einfach so. Wie immer deine Zeit schon voraus, kannst dir, da muss ich dann auch überhaupt gar nicht eingreifen.
Wir kommen zum Kanu-Rennsport, denn auch da fand eine WM statt in Polen und auch da... Wie schon gesagt, gibt es Gold unter anderem für Jakob Schopf, Max Lenke im Kajak-Zweier. Die Medaillensammlung ist voll, kann man glaube ich jetzt sagen, nach Olympia und Europameistertitel holen sie sich eben auch WM-Gold und das dann eben auch noch im K4 mit Max Remschmidt und Tom Liebscher-Lutz zusammen, Doppelgold fahren sie dann nach Hause.
Ja.
Ich finde, um Kanu-Rennsport muss man sich im Moment keine Sorgen machen.
Ja, man dachte das nach der WM im vergangenen Jahr ja schon. Da gab es, glaube ich, nur zweimal Bronze in den Olympischen Bootsklassen. Da dachte man ja schon, huch, was ist da los? Aber jetzt, wenn man das sieht, dann bin ich da voll bei dir. Wenn das so weitergeht, müssen wir uns keine Sorgen machen. Vor allem, weil bei den Frauen eben auch auch zwei wirklich überragende Athletinnen dabei waren. Pauline Jaksch, die hatte sich ja vorgenommen, in allen drei Starts jeweils eine Medaille zu holen. Hat sie abgehakt, das Ziel. Ne? Im Einer Gold, im Zweier mit Paulina Paschek Bronze und im K4 auch Bronze. Überragend. Und dann Carlotta Loske mit 18, zwei WM-Titel. Das ist schon geil.
Ja, im nicht-olympischen 5000 Meter Kanadier einer, das ist ordentliches Gepaddel, sage ich jetzt mal, aus einer nichtsahnenden Meinung heraus. Das ist schon ein starker Titel, das muss man sagen.
Ja, und dann gab es ja Zwei Tage vorher hatte sie ja im Zweier-Kanadier mit Michael Jakob den ersten WM-Titel überhaupt für Frauen-Kanadier geholt. Da gibt es mit Sicherheit jetzt viel Interesse daran zu sehen, was wir da für ein Juwel sozusagen im Nachwuchs haben. Ja.
Ja, also, wie schon gesagt, ich habe schon gesagt, wir müssen uns da wenig Sorgen machen auf der Road to LA. Das sind gute Ergebnisse, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ich bin da zuversichtlich.
Sehr gut.
Kommen wir zum nächsten Thema und gucken ein bisschen voraus. Die Volleyball-Damen haben aber schon ein paar Spiele hinter sich und gehen jetzt im Achtelfinale gegen Belgien an den Start. Das findet, wenn ihr am Montag hört, morgen ab 15 Uhr am Dienstag läuft das dann. Belgien, aber starker Gegner. Bisher noch unbesiegt. In der Nations League hatte Deutschland aber 3-0 gegen sie gewonnen. Da kann ich jetzt aber auch nicht sagen, wie Belgien da damals am Start war. Ich glaube, das wird, es ist Achtelfinale bei einer EM. Das wird ein harter Brocken. Das kann man, glaube ich, so manifestieren.
Ja, die Zielstellung des Teams war ja, das Viertelfinale zu erreichen. Nun hatte man in der Vorrunde natürlich auch echt eine harte Gruppe mit Polen und der Türkei. Mhm. Zwei Konkurrentinnen, die man ja im Normalfall eben nicht schlägt, was dann ja auch so gewesen ist. Dazu kam die Auftaktniederlage, ich glaube, gegen Slowenien war es, die dann am Ende dazu geführt hat, dass man jetzt mit Belgien einen ungeschlagenen Gegner trifft. Aber ja, ich denke auch, wer Ziel Viertelfinale hat, der kann das gegen Belgien beweisen, was möglich ist. Also insofern sind wir da guter Dinge.
Wir sind immer guter Dinge und drücken natürlich die Daumen. Außerdem müssen wir den Männern bald die Daumen drücken, denn die starten ab dem 9. September in ihre EM, haben jetzt aber erstmal bei einem Vorbereitungsspiel, es war so ein kleines Vorbereitungsturnier, was sie in Italien gespielt haben, gegen Weltmeister Italien, mit einem Weltrekord für Aufsehen ersorgt. So, jetzt sprechen wir natürlich über Weltrekorde im Schwimmen. Ne, das ist irgendwie logisch. Johannes Liebmann, der ist einfach schnell gewesen auf der 800 Meter. Aber wie kriegt man denn einen Weltrekord beim Volleyball hin? Und sie haben 66-64 im ersten Satz gegen Italien gewonnen. Das ist der längst gespielte Satz, den es je gab. Normalerweise spielt man bis 25 für die Leute, die jetzt nicht so bewandert sind im Volleyball. Ich glaube 89 Minuten, also ein knackiges Fußballspiel haben die Jungs da auf dem Platz verbracht. Unglaublich. Und das Ding dann auch noch zu gewinnen, überragend. Sie haben leider nur die Partie am Ende mit 3-2 verloren. Aber Italien eben auch ein saustarker Gegner, das ist dann okay. Ich glaube, am Ende waren da ein bisschen die Körner weg.
Ja, ich denke auch bei den Zuschauern. Ich glaube, wenn du da abends sagst, Schatz, ich geh mal eben kurz Volleyball gucken und kommst nach 3,5 Stunden wieder, dann fragt man sich auch, wo bist du gewesen? Also das, ich fand's geil, als ich das gelesen habe. Das ist, sowas ist einfach, wenn man da dabei ist, glaube ich, ist das irgendwie echt Kult. Und dass man am Ende dann verliert, okay, es war ein Testspiel nach 3,5 Stunden, okay, aber das ist ein Erlebnis, ich glaube. Das steht im Vordergrund, dass man da einen Weltrekord gebrochen hat.
Ja, 28 Satzbälle werten die Italiener ab. und muss dann den 15. zum Satz gewinnen. Also irre. Das ist ein Weltrekord. Da kann man nicht, da fehlen einem ein bisschen die Worte. Da weiß man nicht, was man dazu sagen soll.
Immer schön sowas, ja.
Apropos schön. Ich glaube, wir haben ab dieser Woche ein Turnier in Deutschland und zwar genauer gesagt in Berlin, in zwei Hallen in Berlin. Das kann richtig schön werden und zwar startet ab Freitag die Basketball, die WM der Frauen. Unsere Frauen müssen direkt gegen Spanien ran, Freitagnachmittag. Erstens, ich glaube, das wird ein richtig cooles Turnier. Die Stimmung in den Hallen wird super sein. Die deutschen Spiele sind alle ausverkauft. Da wird ordentlich was geboten werden. Und ich glaube, sportlich ist da auch ein bisschen was drin. Was sagst du denn?
Ja, also ich sage, definitiv wird das ein Turnier mit vielen Gänsehautmomenten. Das glaube ich auch. Eine WM in nur einer Stadt. Das ist ja auch nicht alltäglich, wenn man sieht, dass manche Europameisterschaften in vier Ländern ausgetragen werden. Mhm. Und jetzt hast du innerhalb von 9 Tagen so ein knackiges WM-Programm in nur einer Stadt. Allein das ist schon eine tolle Atmosphäre. Sportlich, glaube ich, wenn jetzt alle dabei gewesen wären, dann hätte ich mir schon vorstellen können, dass du mit dem Heimvorteil und allem drum und dran vielleicht tatsächlich in Richtung Medaille wenigstens schielen hättest können. Die Mädels haben ja gezeigt in Paris mit Viertelfinaleinzug, dass sie jetzt auf einem ganz guten Level wirklich auch mithalten können. Aber das Verletzungspech ist natürlich schon hart mit Satu Sabali, die auf jeden Fall ausfällt wegen der Folgen ihrer Gehirnerschütterung. Ihre Schwester Niara, die, ja, wo es noch unsicher ist. Leonie Fiebig ist, glaube ich, angereist, aber auch die nicht im, bestimmt nicht in Topform, weil sie auch lange verletzt war. Das ist natürlich schon bitter. Auf der anderen Seite, man weiß ja, wie sowas dann manchmal ist. Dann rückt der Kader näher zusammen und ich denke schon, also man weiß ja immer nicht, was so ein Heimvorteil ausmacht. Ob das eher anspornt, ob das für zusätzlichen Druck sorgt, der dann hemmt, das wird sich zeigen. Und wenn sie das aber umsetzen können und positiv kanalisieren, dann glaube ich, ja, sind sie auf jeden Fall für eine Überraschung gut.
Wir können das nicht so einschätzen mit dem Heimvorteil. Und was ist dann die einfachste Lösung, um herauszufinden, was denn so eine Athletin dazu sagt, ist, sie selber zu fragen. Denn ich habe heute Morgen, war ich noch ganz schnell mal mit Alex Wilke, nämlich unserem Point Guard, war ich in Berlin unterwegs. Und ja, wir haben ein bisschen darüber gequatscht, wie es denn sein wird. Die Heim-WM haben natürlich auch noch mal ein bisschen nach Paris zurückgeschaut, aber auch über ihre Karriere in der Bundesliga oder in der Basketball-Bundesliga gesprochen. Das Ganze dann in dem YouTube-Video, ich schätze mal so ab Ende der Woche, kurz vor dem ersten Auftaktspiel, wird es das dann bei uns auf den Kanälen geben. Aber sie sagt zum Beispiel, man sollte das nicht, oder die Gegnerinnen sollten das nicht unterschätzen, so ein Heimvorteil. Der gibt Rückenwind, allein wenn die ganzen Families vor Ort sind oder du halt eben mal in der Uber-Arena spielst. Mit 14.500 Leuten drumherum und einem deutschen Publikum, was dich anfeuert, den Gegner vielleicht irgendwie ausbuht oder nicht ganz so anfeuert wie dich. Also, sie sagt, das kann Rückenwind geben.
Ja, und du merkst ja, dieser Basketball-Hype, der da ist, der natürlich entfacht wurde durch den WM-Titel der Männer, das 3x3 Gold in Paris bei den Frauen. Ich glaube schon, dass man das eben auch spüren wird, ne? Also, dass wirklich diese Basketball-Begeisterung, die Mannschaft auch tragen kann. Und dann, muss man eben sehen, tatsächlich, wohin es dann sportlich geht. Wenn man es schafft, jetzt in der Gruppe Erster zu werden, ein Sieg gegen Spanien würde dem sehr, sehr helfen, weil danach kommen mit Japan und Mali in der Gruppe noch Gegner, die man eher die vom Papier her schlagbarer sind als Spanien. Aber wer Erster wird in der Gruppe, ist direkt im Viertelfinale. Das hilft natürlich schon mal. Und mal gucken. Ja, bin super gespannt drauf.
Auch das habe ich natürlich ein bisschen besprochen, ihre Gegnerinnen. Ne? Spanien bekannt, schon oft gegen sie gespielt, aber spielen halt einen europäischen Basketball, der sehr hart ist und sehr auf Körper belastet ist. Das Gegenteil dazu ist natürlich Japan, die schnell, flink und mit hohem Tempo spielen. Das ist immer eine Umstellung, sagt sie. Da braucht man mal ein paar Minuten, um in so ein Spiel reinzukommen, um sich umzustellen. Naja, und Mali ist natürlich ein Gegner, gegen den hast du noch nicht so oft gespielt. Von dem gibt es auch nicht so viele Videos, sondern da musst du einfach auf deine Qualität bauen und hoffen, dass das alles gut wird. Es ist das dritte Spiel, bis dahin werden sie schon ein bisschen Gewissheit haben. Ein bisschen
was. Die schon zweimal sehen können. Genau. Japan haben sie in Paris geschlagen, also ich glaube, gegen die beiden geht auf jeden Fall was und Spanien mit der Hilfe des Publikums wird das schon klappen.
Freitag geht's los, 17.45 Uhr und Samstag dann um 18 Uhr direkt das zweite Spiel. Straffes Tempo, Montag findet dann um 17.50 Uhr das dritte Spiel statt. Wahrscheinlich werden wir davor wieder Podcast aufnehmen, das heißt, da müssen wir noch ein bisschen gammeln, wie es ausgeht, aber wir wissen zumindest von den ersten zwei Duellen schon mal, wie die Richtung steht und dann wird man ja schon mal ein bisschen eine kleine Einschätzung geben können, wo es denn hingehen könnte. Lassen wir aber uns nicht die Männer vergessen, die haben nämlich Quali gespielt für die WM 2027 gegen Polen und müssen da in die Verlängerung mit 96-94 gewinnen sie das Spiel aber, stehen jetzt gut im Rennen da, das ist eine klassische Gruppenkonstellation mit Polen und Kroatien, stehen sie da oben mit dabei, das sieht erstmal ganz gut aus, als wären wir nächstes Jahr auch wieder bei der Basketball-WM mit dabei, aber Das ist natürlich ja. in Deutschland auch irgendwie ein bisschen gegeben schon, dass man da dabei sein muss. Ist natürlich auch eine Bürde, ne?
Ja, hat man sich erarbeitet, den Status. Und ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, ob ich es gut finde, dass der Titelverteidiger in die Quali muss. Eigentlich finde ich es immer schön, wenn ein Titelverteidiger immer dabei ist, damit er seinen Titel auch verteidigen kann. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch gut, man hat hochwertige Qualifikationsspieler, als dass man ansonsten halt immer nur irgendwie rumditschen muss gegen jemanden, der halt gerade mal Zeit hat. Also ja, ich bin trotzdem zwiegespalten. Ich fände es eigentlich immer schön, wenn der Titelverteidiger gesetzt wäre. Aber sie packen es auch so und dann ist auch gut.
Sehr gut. Wir hoffen auf deine Expertise. Wir gucken noch, was sonst noch so passiert ist, beziehungsweise noch ansteht. Beim modernen Fünfkampf gab es eine WM. Da ist man ohne Einzelmedaille geblieben. Einzig die Männerstaffel aus Marvin Doge und Moritz Klinkert holen da in der nicht-olympischen Klasse Bronze. Außerdem findet diese Woche Tennis statt. Wir haben letzte Woche schon mal einen kleinen Ausflug gemacht über den auf 1 gesetzten Alexander Zverev, der in der Nacht zu Mittwoch zum ersten Mal im Einsatz kommt gegen Lorenzo Sonego aus Italien, Nummer 89 der Welt, aber der hat bei den letzten Grand Slams schon mal das ein oder andere gute Spiel gemacht und sich ein bisschen nach vorne geschoben. Wie gesagt, Sascha ist top gesetzt, Seed Number One, weil Sinner und Alcaraz nicht dabei sind und so rutscht eben er auf die Eins. Es ist, mal schauen. Wir haben da letzte Woche schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Mal schauen, was da, wie er mit dieser Favoritenrolle umgeht. Außerdem für den Deutschen Tennisbund am Start sind Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier, Jannik Hanfmann, Tatjana Maria, Tamara Kopacz, Eva Lüss und Ella Seidel.
Eine kleine Korrektur muss ich trotzdem anbringen. Carlos Alcaraz ist dabei. Er spielt, hat seine Handgelenksverletzung jetzt endlich überwunden, aber man wird natürlich abwarten müssen, in welcher Form er da aufläuft. Aber Alcaraz ist eigentlich, solange der auf zwei Beinen steht, schon immer gefährlich genug. Insofern ja, bin ich sehr gespannt. Bei Sascha, ich glaube, Sonego, ja, kann eigentlich, der kann auch auf Hart. Ja. Turniere gewinnen, aber der ist jetzt im Moment 89 der Weltrangliste, hatte jetzt auch in den Vorbereitungsturnieren jetzt nicht wirklich irgendwie Bäume ausgerissen, also das wird Sascha, wann ist das, in der Nacht zum Mittwoch, genau, nicht heute, sondern Nacht zum Mittwoch, das wird Sascha schaukeln und dann hoffentlich gut ins Turnier kommen, ja, und dann schauen wir mal, über seine US-Rivalen haben wir in der vergangenen Woche schon gesprochen, da glaube ich auch, dass da die härteste Konkurrenz entsteht.
Wir gucken weiter noch zur Leichtathletik. Da gab es ein schönes ISTAF in Berlin mit mehr als 40.000 Fans. Wieder schön unser Trio aus dem Zehnkampf zu sehen. Leo Neugebauer, Amadeus Kreber und Niklas Kaul. Auch da wieder schöne Dreier-Action, schöne Bilder habe ich da gesehen. Diesmal aber mit einem anderen Ausgang. Leo Neugebauer vor Amadeus Kreber und Niklas Kaul quasi auf dem dritten deutschen Platz, sage ich mal so. Außerdem gab es einen Sieg für Emil Achikum über die 400 Meter Hürden. Und auch Gesa Krause über die 2000 Meter Hindernis bestätigt ihren EM-Titel. Und auch Julian Weber im Speerwurf. Also da war für die deutschen Fans auch einiges mit dabei.
Ja, und mich hat es auch gefreut, dass Amadeus Gräber, nachdem er ja auf allen Fotos bei der EM drauf war, obwohl er noch keine Medaille gewonnen hat, diesmal auch wirklich vollkommen zurecht mit den beiden da auf dem Siegerfoto drauf war. Total geil, ja.
Sehr gut. Und wir schauen noch zu einer meiner Lieblingssportarten, zum Judo beim Grand Slam Turnier in Lausanne. Gab es nämlich bei den Frauen in der 70 Kilogramm Klasse ein deutsches Finalduell und Miriam Buttgereit gewinnt gegen Giovanna Scocimaro.
Überragend. Ja. Deutsches Duell auf Grand Slam Niveau. Das finde ich, muss man wirklich hervorheben. Also das gibt's wirklich nicht häufig.
Und auch in der Gewichtsklasse 1 oben drüber, bis 78 Kilogramm, holt Anna Monta-Oleg auch noch Gold. Ne? Also das auf einem Grand-Slam-Turnier-Ebene, meine Herren. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Im Judo, da waren wir immer schon dabei.
Ja, auf jeden Fall. Bei den Männern ist es ein bisschen dünn gewesen. Da gibt es relativ viele Erstrunden-Niederlagen. Aber ja, beim Judo habe ich auch das Gefühl, irgendwas kommt immer durch bei Olympia.
Sehr gut. Björn, wir haben es für diese Woche. Ja, es wird eine spannende Woche, glaube ich. Ich habe Lust, mir das alles anzuschauen, auch wenn es wieder vielleicht spät in die Nacht werden könnte durch den Tennis. Aber das ist, so ist es halt, ne? Ja. Das nimmt man dann in Kauf.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt deutlich Schlimmeres.
Auf jeden Fall, das kann ich so unterschreiben. Vielen Dank, dass du diese Woche wieder mit dabei warst. Vielen Dank an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch bei dieser Team-D-Update-Folge. Hört auch nächste Woche gerne wieder rein. Wir hoffen, wir haben wieder gute Nachrichten für euch aus dem olympischen Sport. Und bis dahin, macht's gut.
Ich sage auch vielen Dank. Bis bald.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation: Konstantin Füller.